Wisst ihr, und das, was heute Josef zitiert hat, den Prophet Jesaja, also so viel Hoffnung, so viel Kraft. Ich möchte dich segnen mit einem starken Hunger nach dem Wort Gottes. Dass man es liebt, dass man sich danach ausstreckt, dass es in unseren Herzen wohnt. Wisst ihr, dieses Wort, die auf den Herrn harren. Du kannst auf den Herrn harren, wenn du ihn kennst, wenn du sein Wort kennst. Du kennst ihn nicht, wenn du sein Wort nicht kennst. Und wenn man so sich überlegt, man sieht so viel Negatives in dieser Welt, kann man verzweifeln. Man darf den Herrn nicht aus dem Blickwinkel verlieren. Als wir jetzt am Freitag auch gebetet haben, und man tut ja Fürbitte für bestimmte Nöte und für bestimmte, man tut sich befassen mit Negativen. Und dann, man spürt, wie das Herz schwer wird. Und dann in diesem Moment kam, ja, der Heilige Geist hat mir so ein, ja, an das Wort erinnert, auch aus dem Buch des Propheten Jesaja, im 5. Kapitel, wo Jesaja so eine Vision empfängt, wo er im Thron Gottes, im Saal, im Thron des Thrones Gottes steht. Und er sieht Gott auf dem Thron sitzen und die Seraphim, die um ihn sind. Und einer ruft zu dem anderen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Die ganze Erde ist voll seiner Ehre. Und ich dachte immer wieder, die ganze Erde ist voll seiner Ehre. Jesaja wurde umgebracht für seinen Dienst. Er wurde, ja, ermordet. Er ist als Märtyrer gestorben. Und heute sieht es auch nicht anders aus. Aber diese Engel, die konnten sehen im Glauben. Die konnten das Ende sehen. Die konnten sehen, wo es geschieht, wie das Wort Gottes sagt, dass die Erkenntnis Gottes wird die Erde bedecken, wie die Wogen des Ozeans die Erde bedecken. Und wenn man möchte, dass man wirklich in diesem Ganzen, wo man jetzt ist, dass man die Hoffnung nicht verliert, dann muss das Wort Gottes uns diese Kraft geben zu sehen in die Zukunft. Das Vertrauen auf das, was Gott tun wird. Er tut es. Wir leben in dieser Geschichte und Gott wird die Erde erneuern. Davon bin ich mir völlig überzeugt. Wisst ihr, am Anfang der Schöpfung lesen wir diesen Bericht und da wird es beschrieben, wie in der Mitte vom Garten Eden hat Gott zwei Bäume gepflanzt. Und da am Anfang, als Gott die Menschen erschaffen hat, am sechsten Tag, da hat er gesagt, sehr gut. Und die ersten Menschen wohnten in dem Garten Eden. Eine perfekte Umgebung, alles wunderbar, alles Ordnung. Ja, und dann, ja, dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, ist er daran schuld? Da war der Böse selber im Garten und hat, ja, verführt die ersten Menschen. Und man denkt, weil es ist ja der Baum der Erkenntnis von Gut und Bösen, stand was auch vom Gut. Aber vom Gut sieht man in dieser Welt nicht mehr viel. Da ist mehr Böses. Ja, und vor allem, es geht um dieses Miteinander. Das hat in erster Linie gelitten bei uns Menschen. Aber Gott hat uns nicht alleine gelassen. Und er gibt uns Werkzeuge in die Hand. Er gibt uns Mittel, dass wir lernen, auch miteinander umzugehen. Wir haben jetzt eine Predigtreihe gehabt von Vergebung. Und Vergebung ist ein starkes Werkzeug, das uns heilen kann in unsere Beziehungen zueinander. Das andere, ich habe ja schon gesagt, von der Ordnung, die im Garten Eden war, und da gibt es noch ein Wort, das sehr ähnlich der Ordnung klingt, das ist Unterordnung. Ja, und darüber möchte ich heute sprechen. Ich möchte, dass man die Bibelstelle von 1. Petrus, drittes Kapitel, ersten Vers einblendet. Dankeschön. Ebenso, ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden. Meine liebe Frauen, werdet nicht nervös. Also, ich weiß, dass, wenn ich sagen würde, für die Welt, wenn man das, ich glaube, es gibt Zeit, oder kommen wird Zeit noch, wo man dieses Wort nicht mehr predigen darf. Also, es ist ein rotes Tuch, da alles, was irgendwo den Mensch einschränkt, das wird abgelehnt. Ja. Und ich glaube, dass, aber ich habe dann, danach habe ich mich noch getroffen mit ihrer Seite schon und wir haben das Thema besprochen, weil sie den zweiten Teil machen wird. Es geht mehr um allgemein Unterordnung und wie wir mit Autoritäten in unserem Leben umgehen, wie wir das in unserem Leben einordnen und wie wir uns den Autoritäten und sich unterordnen. Und ich werde mehr so über die Familie und die Ehe sprechen und im zweiten Teil wird ihrer über die anderen Bereiche der Gesellschaft sprechen, ne? Zum Beispiel Gemeinde und so. Ne? Ja, und ich glaube, die Schwierigkeiten und Probleme und die ganze Problematik bei Unterordnung entsteht wegen falschen Verständnis der Autorität und wie diese ausgeübt wird. Und was eine wahre Unterordnung ist und wie sie aussieht. Oft ist das, was wir erfahren und gerade in der Welt, auf dem Arbeitsplatz oder auch sonst, ne, aber manchmal auch in der Gemeinde, ist eher Autoritätsmissbrauch und statt Unterordnung, Unterwürfigkeit. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, er schreibt das im 22. Kapitel im Lukas-Evangelium, sagte, dass die Könige der Völker herrschen über diese mit Gewalt und ihre Machthaber werden dazu auch noch Wohltäter genannt. Ja. Nicht schön, ne? Oder ganz viel Heuchelei, ganz viel eben Missbrauch von Autorität. Aber unter euch, sagte Jesus, soll es nicht so sein. Wer unter euch wirklich groß ist, der soll den Schwachen dienen. Also wie es in der Welt ist, die erfahren wir jeden Tag irgendwo vom Radio aus, vom Handy, im Fernseher, in den Zeitungen und so, wie viel Unheil dadurch geschieht. Und braucht man ja noch reinschauen, wie es die Kriege und alles. Das fängt alles beim Kleinsten an. Da in die Ehe ist die kleinste Zelle der Gemeinschaft. Und dann ist die Familie und dann die ganze große Welt. Kriege unter den Völkern und so, ne, aber Kriege auch in den Ehen. Leider. Ich möchte mit zwei Geschichten euch ein bisschen anschaulich doch machen, wie es in der Welt ist und dann werden wir uns auseinandersetzen mit der Wahrheit, mit dem Wort Gottes und Gott weiß es, was richtig ist. Ne? Also ich habe mich erinnert an eine Anekdote und eine wahre Begebenheit. Ich glaube, diese Anekdote kennt jeder von euch oder fast jeder. Aber jeder, ist in verschiedenen Variationen und so. Ne? ich fange das immer so an, es war mal, es war einmal, ne? Ja, vielleicht von vor, ja, von vielen, vielen Jahren, irgendwo im Wilden Westen. Und da gab es noch schlechte Straßen, gab es keine Luxuskarossen und so, ne? Man hat sich mit einem Pferd bewegt, mit einer Kutsche. Und ein frisch gebackenes Pärchen, die machen sich auf den Weg, frisch verheiratet. Ja, und unterwegs kommt es dazu, weil die Straße schlecht ist, das Pferd stolpert einmal. Und der junge Mann sitzt und sagt auf dem Bock, sagt er, eins. Nach einer Zeit, nach einem Kilometer oder, ja, stolpert das Pferd das zweite Mal. Er sagt, zwei. Nach dem dritten Mal hat er nichts mehr gesagt. Er stand auf, holte das Gewehr aus der Kutsche und erschoss das Pferd. Die Frau, die junge Frau, fängt an zu schreien. Was denkst du, bist du ganz verrückt geworden? Wie sollen wir jetzt nach Hause kommen? Und die ganzen Klamotten, die da sind, die Geschenke und so. Ne? Und der Mann sagt, eins. Und dann war Stille. Damit war die Frage der Autorität entschieden. Und so lebten sie bis zu ihrem glücklichen Ende. Ne? Wer es glaubt, wird selig, sagt man. Also, das ist natürlich eine Anekdote, aber so wie manches Mal mit Gewalt die Autorität durchgesetzt wird, ja, das ist natürlich nicht der Weg Gottes. Eine andere Geschichte, das war eine wahre Begebenheit. Als ich noch jung war, wohnten wir in Kasachstan in einer Stadt und da war ein Arbeitsviertel. Und mitten im Arbeitsviertel, da gab es noch ein Viertel, das haben wir Zigeunerviertel genannt. Da lebten ganz viele, ja, Zigeunerfamilien. Ich weiß jetzt nicht mehr, waren das Sinti oder Roma. Man hat bei uns einfach gesagt Zigeuner, das war keine Diskriminierung, das war keine Beschimpfung. Das war ganz normal, wie zu uns Nemzi gesagt wurde, das heißt Deutsche. Ja, so war das eben. Und man hat mir das gleich erzählt, nachdem das geschehen war, zwei junge Männer, auch zwischen 20 und 30, wir wollten uns versammeln zu einem Gebet und als sie kamen, haben sie mir das erzählt. Die waren so unterwegs und ihnen entgegen kommt so ein Zigeunerpärchen. Der Mann, ja, ein Mann von einem Bär, richtig so ein starker Mann, geht nach vorne so, Bauch nach vorne und marschiert los. 10 Meter hinter ihm seine Frau, ein schmächtiges Frauchen, mit einem schweren Sack schleppt sie hinterher. Ne? Und die waren ein bisschen so, sagen sie, ey, pass mal auf, du, deine Frau, kannst du ihr nicht helfen? Und der hat sie gar nicht, der hat sie ignoriert, der hat gar nicht Acht gegeben auf die, geht einfach weiter. Aber die Frau, die tut ihren Sack abstellen, stellt sich so hin und fängt an zu schimpfen auf die jungen Männer. Sagt, was fällt euch ein, meinen Mann zu beschimpfen? Er ist doch, meinte ihr, er ist genauso ein Waschlappen wie ihr? Ja, er ist der Herr. Ja. Das war auch die Mentalität des Volkes, wisst ihr. Und wenn wir uns mehr befassen würden mit den Geschichten, verschiedenen Geschichten von verschiedenen Völkern und so, da könnte man noch viel mehr solche Anekdoten erzählen. Ja, eine andere Seite, das ist eher so, war das da, wo Männer dominieren, da Männerdomäne und so, ne? Aber ungefähr vor 150, 180 Jahren hat angefangen eine Frauenbewegung in den Staaten, weil alles Neues kommt ja von den Staaten. Da ging es in erster Linie darum, den Frauen ein Recht zu geben, zu Wahlen zu gehen, zu wählen. Und dann gab es noch einige Rechte, um ihren Beruf auszuüben. Die Berufe, die da waren, nicht in jedem Beruf waren Frauen zugelassen und so. Ne? Und ja, diese Freiheiten, um ja, durchzusetzen. Ja, was kann man dazu sagen? Es klingt ja super gut. Mehr Rechte für die Frauen. Wir lieben ja die Frauen. Wenn wir jetzt aber ja, 180 Jahre später schauen, was ist daraus geworden? Es entwickelt sich ja immer weiter. Immer mehr wird davon. Und man fragt, war das ein Weg Gottes? War das, wie ist es jetzt? Ist die Gesellschaft dadurch besser geworden? Sind die Familien stabiler geworden und sicherer? Sind die Frauen letztendlich glücklicher geworden? Was meint ihr dazu? Eher nicht. Also wenn wir schauen, wie das Ganze jetzt ausartet in so einem Gender-Wahnsinn und so, das sind alles Nachfolge von solchen Bewegungen. Und ich möchte auch überhaupt darüber nicht diskutieren, sondern mit euch darüber sprechen, wie Gott es sich letztendlich, wie sieht es Gott? Ne? Er ist unser Schöpfer und er weiß genau, was für uns gut ist und was nicht. Sagt er einen Amen dazu, oder? Ja, sein Wort ist die Wahrheit und er weiß wirklich, was besser ist für uns. Ich hätte da gleich auch noch eine Frage. Ich möchte ein kleines Experiment machen. Was meint ihr? Ist es für uns Christen nötig, das Gesetz zu halten oder nicht? Wenn du meinst, ja, dann hebst du mal den Daumen hoch. Wenn nein, Daumen runter. Wie bitte? Das Gesetz Gottes. Sorry, dass ich, ja. Ja. Ja, das sieht gut aus. Schon die meisten haben nach oben gezeigt. Ja. Weil man sich auseinandersetzt mit Geboten und so. Ne? Und einige sagen ja, ey, wir leben ja unter der Gnade. Und ich möchte da irgendwie Klarheit ein bisschen reinbringen. Ich meine jetzt, wenn wir sprechen über das Gesetz, da gibt es ja bestimmt bestimmte Vorschriften, was Essensvorschriften, Feiertage feiern und so, das Gesetz Moses. Und von manchen solchen Dingen, da schreibt Paulus, glaube ich, in Kolosserbrief, sagt er, das sind Schatten vom Echten, das Echte aber ist in Christus. Und wenn wir schauen, wie Jesus das Gesetz interpretiert hat, dann hat er ja auch, wir lesen in Matthäus Evangelium, im fünften Kapitel, glaube ich, steht das geschrieben, ja, da sagt er sechsmal nacheinander, ihr habt es gehört, was geschrieben wurde oder zu den Alten, ich aber sage euch, da geht es erstmal um Ehebruch und solche Sachen, dann geht es um, ja, du sollst deine Nächste lieben, deinen Feind hassen und so. Und Jesus, da bringt er Korrektur und Tiefe hinein, das Gesetz. Ja? Und ich meine jetzt, das Gesetz war ja auch vom Anfang an schon da. Und deswegen, wir sollen das nicht betrachten als etwas, was den Mensch knechtet, sondern dass das den Menschen befreit mehr. Ne? Und wir werden auch nicht gerechtfertigt durch das Gesetz und werden auch nicht gerettet durch das Gesetz. Es steht ja geschrieben, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Wir sind geheiligt und gerechtfertigt. Und dass der Gerechte wird aus Glauben leben. Und der Glaube steht hier für persönliche Beziehung und Vertrauen in das vollkommene und vollendete Opfer von Jesus Christus. Das Gesetz aber, es bringt Licht hinein in unser Leben. Wir wissen, wie wir uns ja, verhalten sollen, in welchen Ordnungen wir leben sollen und so. Ne? Also wenn ich gerechtfertigt oder neue Schöpfung geworden bin, ja, so wie ich vorher zitiert habe, bin ich ein Bürger des Reiches Gottes. Es wäre doch dumm, wenn ich die Gesetze dieses Reiches nicht beachte. Jesus ist der König dieses Reiches und er sagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Ich möchte aus dem Römerbrief lesen, das 12. Kapitel, 2. Vers. Danke. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Das Wort Gottes ist sehr wichtig, wie gesagt, es bringt Licht in unser Leben. Und der Heilige Geist spricht hier über Paulus, dass wir uns abwenden sollen von dem, wie diese Welt tickt, von ihrer Art, wie man miteinander umgeht, wie Männer von den Frauen denken und sie behandeln und auch umgekehrt. Gott möchte, dass unser Herz gefestigt ist in seiner Wahrheit, in seinem Wort. Und die Frage ist, kennen wir das Wort? Wie viel beschäftigen wir uns mit seinem Wort? Du lebst zwar in der Welt noch, aber dein Herz muss ausgerichtet sein, in Gottes Ordnungen zu leben. Das ist ganz wichtig, Gottes Ordnung zu kennen. Und dann erst können wir darin leben, wenn wir die Ordnungen Gottes kennen. In den Sprüchen zum Beispiel, im 29. Kapitel, 18. Vers, steht es, ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Unwissenheit, also wenn ich das Wort Gottes nicht, mich mit dem Wort Gottes nicht auseinandersetze, dann bin ich unwissend. Und das schützt uns aber nicht davon, dass wir auch Verantwortung tragen müssen. Es schützt uns nicht von Haftung. Und das Wort Gottes bringt Licht in unser Leben. Es ist gerecht. Es bringt Ausgewogenheit und spricht in einer Konfliktsituation zu jeder Partei. Zum Beispiel, wenn es irgendwie entsteht, etwas Spannung zwischen Mann und Frau in der Familie, da spricht das Wort Gottes, wie wir dazu stehen sollen und welche Ordnungen da gibt. Ne? Wenn das Wort zu der Frau sagt, was wir in 1. Petrus gelesen haben, dass die Frau soll sich ihrem Mann unterordnen, so spricht das gleiche Wort zum Mann, er soll seine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde liebt und hat sein Leben für sie gegeben. Also zu den Kindern steht es in der Familie, dass das Wort Gottes, sie sollen ihre Eltern ehren. Das heißt, ja, vielleicht so mit großem Respekt ihnen zu begegnen. Ne? Und die Eltern dürfen aber ihre Kinder nicht zum Zorn reizen, indem sie die zum Beispiel ungerecht behandeln. Es bringt immer irgendwo, wird Frucht bringen, wenn wir uns falsch verhalten und so. Ne? Es wird Folgen haben. Dann gibt es zum Beispiel so ein Gesetz im Alten Testament lesen wir noch, wenn ich etwas bei jemandem ausgeliehen habe, so soll ich es nicht zurückerwarten. Ob das Gegenstände sind, irgendwie Wertgegenstände oder Geld und so. Ne? Ja, so steht es geschrieben. Aber demjenigen, der etwas geborgen hat, etwas ausgeliehen hat, für den steht es geschrieben, er darf es nicht versäumen, zur rechten Zeit wieder zurückgeben alles. Ne? Dass man nicht schuldig bleibt. Auch im Neuen Testament steht es geschrieben, wir sollen sich schuldig machen oder schuldig bleiben, sondern ja, nur gegenseitige Liebe. Und solche also Verhaltensregeln und so, ne, wie man miteinander umgeht und so, da könnte man die Liste noch weiterführen, wie das Wort Gottes das so ausgewogen und gerecht behandelt, dass niemand im Nachteil ist. Halte ich mich an die Gebote Gottes, so lebe ich in seinen Ordnungen. Man kann auch sagen, in seiner Wahrheit. So kann und wird der Segen fließen in dein Leben. Gott will dich segnen. Amen. Gott will segnen uns. Er will, dass es uns gut geht. So wie es auch durch den Propheten Jesaja Josef zitiert hat, dass seine Gedanken sind Gedanken, uns Gutes zu tun und uns segnen und uns Frieden geben und Zukunft geben. Ja? Tatsache aber ist, er kann uns manchmal nicht segnen, wenn wir in Unrecht sind und darin ausharren und nicht umkehren zu seinen Ordnungen. Es kann eine Blockade dann sein. Es kann sein, dass dann anstatt von Segen, und wenn Segen ausbleibt, kann man schon sprechen von einem Fluch. Ein Regen kann für die Natur ein Segen sein, aber es kann auch ein Fluch sein, wenn es zu viel wird oder so, alles zur rechten Zeit. Also, und wenn es darum geht, in den Ordnungen Gottes zu leben, sollten wir nicht schauen, ja, was macht der andere? Die Frau sollte nicht schauen und erwarten, dass der Mann erst ja, sich dem Wort Gottes beugt und unterordnet. Und umgekehrt, tue das als Erster. Kehre du um. Und dann wird Gott dich segnen und dich aufrichten. Wenn wir glauben, dass Gott gerecht ist, dann werden wir ihm vertrauen, dass er in allen Dingen wirklich es zum Besten für uns tun wird. Das Gegenteil von Ordnung ist Chaos. Das finden wir ganz am Anfang der Bibel. Der ungeordnete Urzustand der Welt, das hatte noch irgendwie so einen hebräischen Begriff wie Toroboro oder irgendwie sowas. Ja, und das... Es ist okay, ich bin kein Jude und ich kenne kein Hebräisch. Also, und das bedeutet Chaos. Und das war das, was am Anfang war. Und was macht Gott am Anfang? Gott sprach, es werde Licht. Erst muss Licht reinkommen in das Chaos. Und das Wort Gottes bringt Licht. Ne? Und so schuf Gott Leben und Ordnung auf unserem Planeten. Ich glaube, keiner von uns möchte diesen Chaos, dieses Durcheinander erleben in unseren Familien. Und dazu hat Gott Autoritäten geschaffen und dadurch die göttliche Ordnung. Es soll alles eine Ordnung haben. Gott selber ist die höchste Autorität. Ihm gebührt absoluter Gehorsam der Menschen und absolute Unterordnung. Auf jeden Fall sollen wir Kinder Gottes das wissen und befolgen. Jesus sagte in Matthäus 7, 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und sein Wille ist, dass wir in Ordnungen leben, in seinen Ordnungen, in seiner Wahrheit. Tatsache ist, dass alle Autorität von Gott kommt. Gott selbst ist es, der denen, die Autorität haben, ihren Platz zuweist. So hat zum Beispiel ein Mann einen bestimmten Platz, eine Frau einen bestimmten Platz, die Kinder. Ich spreche ja nur über die Familie. Ne? Wer sich gegen Autorität widersetzt, der rebelliert damit gegen Gott selbst. Wenn Gott seine Autorität an Menschen delegiert, dann hat es seinen Sinn und Zweck. Erstens Ordnung zu schaffen, zweitens Schutz. Weil Autorität zu haben bedeutet in erster Linie Verantwortung zu übernehmen. Nicht zu herrschen, nicht zu unterdrücken, sondern Verantwortung übernehmen. Und denen, wie auch Jesus gesagt hat, wer von euch der Größte ist, der soll dem Kleinen dienen. Jeder, der in solche Position ist, weiß auch, wie schwer es ist, Verantwortung zu tragen für jemanden, der widerspenstig ist. Deswegen ist es so wichtig zu wissen, was eine wahre Unterordnung ist. Unterordnung, ja, so wie Gott es haben möchte, ist eine Haltung des Herzens. Es ist nicht so, dass gerade so, wie ich denke, oder die Haltung des Herzens, das wird ja irgendwo gebildet im Laufe der Zeit, dass man erkennt, was richtig und was gut ist, was wahr ist. Und dass danach lebt der Mensch. Nicht nach dem, was er gelesen hat gerade. Es gibt viele Ratgeber und so in den Büchern, wie man mit Kindern umgeht. Aber solange der Mensch das nicht lebt, wird es nichts nutzen. Das muss im Herzen sein. Ja, Unterordnung ist eine Haltung des Herzens. Sie geschieht freiwillig, aus Überzeugung, aus der Erkenntnis, dass es der Wille Gottes ist, begegne ich der Autoritätsperson mit Respekt. Unterordnung bedeutet aber nicht automatisch Gehorsam. Das sind verschiedene Dinge. Wenn eine über mir stehende Autorität von mir etwas verlangt, was eine höhere Autorität verboten hat, dann darf ich nicht gehorchen. Zum Beispiel, wenn Gott zu mir etwas sagt und jemand anderer verlangt von mir etwas anderes, der über mir steht, dann darf ich das nicht befolgen. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte, als, und manchmal wird es als Vorwand genommen, so eine, ja, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Absolut richtig, das stimmt. Aber als die Apostel vorgeführt wurden vor den Hohen Rat und zur Verantwortung gezogen wurden und ja, die waren auf sie so böse, die wollten sie umbringen sogar. Ne? Wir lesen, die waren mit vollem Respekt ihren Vorgesetzten sind sie begegnet. Also, aber als es darum ging, man hat ihnen verboten, von Jesus zu predigen, da haben sie sich geweigert. Mit vollem Respekt haben sie gesagt, das können wir nicht. Ja, man muss Gott mehr gehorchen. Und das ist eine Wahrheit. Also der absolute Gehorsam gehört Gott allein. Ist aber kein Freibrief für, ja, dafür respektlos jemanden anderen, der eine Autorität über mich hat, dem gegenüberzutreten ohne Respekt. Ne? Die Ordnung in jeder Familie ist die, das Haupt jedes Mannes ist Christus. Also, ihr Männer, ihr habt auch jemanden über sich. Ne? Der Mann aber ist das Haupt der Frau. Und die Kinder unterordnen sich ihren Eltern. Und das hat auch ganz, ganz starke Bedeutung. Wenn wir unter Christus stehen, stehen wir unter seinem Schutz. Der Mann steht unter dem Schutz von Christus und die Frau steht unter seinem Schutz und so weiter. Und Gott respektiert und die geistlichen Mächte respektieren immer diese Autorität. Also wenn wir das tun, dann ehren wir Gott, der diese Ordnung festgelegt hat. Ja? Wenn die Unterordnung eingefordert werden muss, dann ist schon etwas schiefgelaufen, weil eigentlich muss das in Liebe geschehen. Was der Unterordnung im Wege stehen kann und das krasse Gegenteil ist, ist aber auch Herzenshaltung, das ist Rebellion. Der erste Rebell ist Satan, der sich weigerte, Gott zu gehorchen und das ist auch sein Untergang geworden, ja. Rebellion ist eine Hauptursache für Flüche, für Krankheiten und so. Ein Fluch ist das Gegenteil vom Segen. Ein Fluch ruft und bringt das Negative in unser Leben. Er löst die Segnung Gottes auf. Er ist wie eine unsichtbare Barriere, die um unser Leben gelegt ist und die Segnungen zurückhält, die auf uns warten. Ich glaube, dass Rebellion mehr verbreitet ist als alles, als die meisten von uns denken. Also wenn man so manche Familie anschaut, man hat ja Verwandte, man hat auch die keine Christen sind und so. Übrigens, wenn einige nicht wirklich Gott kennen, aber seine Gebote oder seine, in seinen Ordnungen leben, was ja das erfüllen, was Gott erwartet, dann kommen sie in den Segen. Dann kommen sie in den Segen. Und wenn ein Christ sich nicht hält an die Ordnung Gottes, dann kann Fluch reinkommen in sein Leben. Ja, und weil er so viel Schaden, also dieses Rebellische, kann sehr viel Schaden anrichten und Unheil, gerade in den Familien. Da möchte ich am besten darüber auch ja, sprechen. Ich selber habe ja nicht so viele Erfahrungen damit gemacht. Ich bin ja wohlbehütet aufgewachsen und so. Ne? Und ich bin Gott dankbar dafür, für meine Eltern, ja, die das richtig gemacht haben. Vielleicht nicht alles, aber vieles richtig gemacht haben. Ich bin Gott dankbar dafür. Ne? Und es gibt ja auch manche Bücher und so, die das beschreiben. Und ich habe ein Buch gelesen, Die Flüche brechen, von Thierry Kopp, ist auch ein international erkannter Lehrer und so. Ne? Und er beschreibt das, weil er damit sich ganz viel auch mit in Seelsorge beschäftigt hat. Und er beschreibt auch, wie so eine Rebellion aussehen kann, die Eigenschaften von einer Rebellion, die gerade vieles zerstören kann. Rebellion möchte nicht begrenzt werden. Eine Person, die ihr eigenes Leben steuert, will nicht begrenzt sein. Das betrifft auch Christen, die ihr Leben nicht wirklich Gott ausgeliefert haben. Wenn wir sagen, dass aber es sieht anders aus tatsächlich in unserem Leben, ja, dann kann das auch zutreffend sein. Rebellion verwirft Disziplin. Disziplin setzt Grenzen. Eine rebellische Person lässt sich nicht durch Bedienungen begrenzen. Rebellion weist Autorität zurück. Übrigens, wenn man denkt, das ist irgendwie eine dämonische Belastung und so, ne, ist es nicht. Rebellion ist kein Dämon, sondern eine Herzenshaltung. So wie Unterordnung eine Herzenshaltung ist, so ist auch Rebellion eine Herzenshaltung. Und beides zusammen, ich glaube, das passt nicht. Wie kommt es zu solchen Entwicklungen, dass eine Person rebellisch wird? Wir haben einmal auch im Hauskreis darüber gesprochen und haben festgestellt, dass ganz viele Dinge, wie das Herz ist, wie das veranlagt ist, was da hat ihre Wurzeln ganz oft irgendwo in der Kindheit. Wie ist das Kind aufgewachsen und so, ne? Und ja, viele Charaktereigenschaften werden im Kindesalter angelegt. Zum Beispiel, wenn ein Kind in Liebe und Konsequenz erzogen wird, man muss ja auch richtig verstehen, was Liebe ist. Wenn ich ohne Konsequenzen, ohne Grenzen anzeigen dem Kind und dass das Kind sich lernt, in diesen Grenzen zu leben, in diesen Ordnungen, dann ist das keine wahre Liebe. Ich muss mein Kind vorbereiten für das Leben. Ja, wenn so das Kind in solchen gesunden Dings aufwächst, dann wird es auch keine Probleme haben mit Disziplin und Unterordnung. Andersrum Ablehnung, unbefriedigte Bedürfnisse. Kinder haben immer ein Bedürfnis nach Liebe, nach Geborgenheit. Wenn sie das nicht bekommen, dann können sie so in ihren Herzen ausarten, dass sie rebellisch werden. Verletzungen durch ungerechte Behandlung, Mangel an Disziplin können Ursachen für eine rebellische Entwicklung sein. Das ist natürlich nur ganz kurz angedeutet, was ich hier, das ist ein riesiges Thema für sich. Die Frage ist dann, wie komme ich aus dieser Herzenshaltung raus? Wie kann ich mich entledigen dieser Rebellion, wenn ich zum Beispiel zum Glauben an Gott komme und so, ne? Und dann gerade dieser Thierry Kopp, er sagt, es gibt zwei Schlüssel, wesentliche zwei Schlüssel, wie man damit fertig wird, dass man ausbricht aus der Rebellion und lernt mit in Unterordnung zu leben. Das erste, und ich finde, das ist wirklich stark, zu wissen, dass Gott mich liebt. Nicht nur von Kopf aus, sondern aus Erfahrung aus. Wenn ich erlebe, er ist mein Vater und er liebt mich und ich habe das wirklich erkannt in meinem Herzen, dann ist das der erste Schlüssel dazu, wirklich wieder in die Ordnungen Gottes reinkommen und nicht mehr rebellisch sein. Der zweite Schlüssel, zu wissen, dass ich Gott vertrauen kann. Er ist voll vollkommen vertrauenswürdig und sein Wort auch. Weil Gott vertrauenswürdig ist, ist sein Wort auch vertrauenswürdig. Und wenn du das erkannt hast, kannst du anhand der folgenden Punkte in noch tiefere Freiheit reinkommen. Erkenne, wo Rebellion in deinem Leben ist. Ganz ehrlich sich damit auseinandersetzen. Vergib deinen Eltern und Menschen in Autoritätspositionen, die dich verletzt haben. Vielleicht haben sie auch nicht recht gehandelt. Vielleicht haben sie wirklich nicht gerecht dich behandelt. Trotzdem, es geht um dich, es geht nicht um die andere. Vergeben, vergeben, loslassen. Entscheide dich dem Herrn, so wie auch Menschen, sich zu unterordnen. Gib dein ganzes Leben in die Hände des Herrn. Gott meint es gut mit dir. Sein Ziel mit dir ist Herrlichkeit, in die Herrlichkeit mit Gott zu leben. Seine Gedanken über dich sind Gedanken des Segens, um die Zukunft und Hoffnung zu geben, so wie wir heute Morgen das gehört haben. Also vor seinem Angesicht sind Wahrheit und Gnade. Wenn wir lesen die Bibel, das gibt ganz oft, stehen diese Worte nebeneinander. Wahrheit und Gnade. Die Wahrheit ohne Gnade, ohne Liebe, die kann einen ganz schön umbringen. Deswegen ist es, die Menschen, die sehen nur dieses Wort, was wir am Anfang gelesen haben, die Frau muss sich unterordnen. Da kommt gleich dagegen was auf. Ne? Also, das Wort Gottes ist Wahrheit. Die Wahrheit leitet uns, in seinen Ordnungen zu leben. Es ist ein Segen, die Ordnungen Gottes. Ne? Das steht zum Beispiel im ersten Timotheusbrief von Apostel Paulus, im ersten Kapitel, 5. Vers. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Das Gesetz Gottes ist nicht da, um dich runterzumachen, sondern dich segnen. Und wenn du lernst, in diesen Geboten zu leben, dann wirst du gesegnet sein. Dann kommt wirklich ganz viel Segen auch in deine Familie. Auch in deine Familie. Wisst ihr, als ich da über diese Predigt nachgedacht fiel und auch im Gebet und so, ne, und dann habe ich mich an zwei Beispiele erinnert in die Bibel, wo es darum geht, was passiert, was geschieht, wenn die Menschen ausbrechen aus den Ordnungen Gottes und leben andersrum, nicht in seinen Ordnungen. Ganz oft hat man erzählt die Geschichte von Adam und Eva im Schöpfungsbericht. Ja, die Eva, die hat den Apfel oder diese Frucht gepflückt und die hat ihrem Mann gegeben und so. Ich habe auch ganz oft so, ich dachte, naja, keine Ahnung, wann sie ihm das gegeben hat. Aber einmal habe ich wiederum ganz bewusst gelesen, diese Passage, und da heißt es, ja, erstens, das war schon der Fehler, wo sie angefangen hat zuzuhören, was die Schlange ihr sagt. Aber als das geschehen ist, und sie gab es ihrem Mann, der bei ihr war, das war ein Schock für mich. Er hat das gesehen, er hat das alles miterlebt und er ist nicht eingeschritten. Ich dachte, Adam, du Trottel. Er musste seine Autorität nutzen in Verantwortung. Er musste sich vor ihr hinstellen und sagen, nur über meine Leiche. Gott hat gesprochen und er ist wahrhaftig. Und wie viel Zerstörung. Und wie viel Leid kam in dieser Welt? Es ist alles durch diesen Fall. Etwas anderes noch. In 1. Könige, im 21. Kapitel, wird beschrieben, auch so ein Pärchen. König Ahab und Isabel. Und wisst ihr, was steht im 25. Vers? Und es gab niemanden, der sich so verkauft hätte, Böses zu tun vor dem Herrn, wie Ahab, denn seine Frau Isabel verführte ihn dazu. Ihr Name wird sogar in der Offenbarung, es gibt diesen Geist der Isabel, aber es kann auch bei Männern sein, aber hier lesen wir, sie dominierte ihren Mann, sie dominierte das ganze Volk Israel, sie hat ein Abgötterei eingeführt. Aber wenn wir lesen, was das Ende war, es ist schrecklich. Gott hat verkündigt durch den Propheten Elia und hat zu Ahab gesagt, da wo die, weil er sich versündigt hat, auch an einem Bürger des Landes, und Isabel hat das genutzt und ja, Nabat, glaube ich, hieß er, er hatte einen Weingarten in die Nähe vom Königshaus. Und als er wollte diesen Weingarten kaufen, aber Nabat hat gesagt, nein, mache ich nicht. Und dann kam es dazu, er kam nach Hause, so trotzig und schlecht gelaunt. Und Isabel sagt, was ist mit dir denn? Ne? Und er erzählt ihr das, sagt sie, du bist der König. Und die hatte wirklich alles im Griff. Die hat das alles organisiert. Aber sie hat eins nicht gerechnet. Also der Nabat und seine Familie, die waren umgebracht alle. Ne? Und Gott hat gesagt zu Ahab, da wo die Hunde das Blut Nabats geleckt haben, da werden sie auch dein Blut lecken. Und Isabel wird die Hunde fressen. Sorry, dass ich das so jetzt platt da ausdrücke. So steht es geschrieben. Und so ist es in Erfüllung gekommen. Und das ganze Haus Ahab wurde ausgerottet. Und wir sehen, was für Unheil bringt das, nicht in den Ordnungen Gottes zu leben. Also ich würde sagen, lasst uns unsere Herzen prüfen. Es kommt noch, in 2 Wochen ist Ira dran, den 2. Teil. Vielleicht sollen wir danach Buße tun, wo wir nicht in den Ordnungen Gottes leben. Wir sind gerettet, wir sind erlöst, aber es kann sehr viel Unheil in unseren Familien, in unserem Leben passieren, wenn wir nicht in den Ordnungen Gottes leben. Gott will uns segnen, aber er kann uns tatsächlich nicht immer segnen, wenn wir in Unrecht sind. Jo, ich wollte damit abschließen. Gott segne uns, dass wir darüber nachdenken. Es reicht nicht. Es reicht beim Weitem nicht, wenn wir nur eine Predigt hören hier und nach Hause gehen und sich mehr nicht beschäftigen damit. Immer wieder nachdenken, nachsinnen und sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Amen.